Bibelheise.
Der war doch immer mein Freund und wir haben miteinander geredet. Warum ist er denn jetzt so böse und kehrt mir den Rücken zu? Habe ich denn etwas falsch gemacht? Etwas sehr Schlimmes? Wenn es mit jemandem bergab geht und man ihm dann auf die Schulter klopft und ach, wie nett sagt, dann...
Hier ist Carlos Waldo, ganz herzlich willkommen auf diesem neuen Abschnitt unserer Reise. Also los geht's, hier ist die Bibelreise mit einem prächtigen Angebot. Die Reihe der Paulusbriefe schließt hier ihren Gang durch den zweiten Brief an die Thessalonicher mit dem dritten Kapitel. Und der unermüdliche Professor Luisa Jung bringt uns heute etwas zum Thema Marsch an die Arbeit, Faulpelz. Der Denker Voltaire sagte, dass die Arbeit uns von drei großen Übeln fernhält: die Langeweile, die Süchte und die Not. Noch nicht einmal das Fehlen einer Anstellung dient als Ausrede zum Nichtstun. Auf also und voran!
Am Anfang des dritten Kapitels des zweiten Thessalonicher Briefes lesen wir: Schließlich, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort Gottes sich schnell ausbreitet und angemessen beachtet wird, wie es bei euch geschehen ist. Betet auch dafür, dass wir frei von den Nachstellungen böser Leute bleiben, denn der Glaube ist nicht jedermanns Sache. Der Herr aber ist treu, er wird uns stärken und vor dem Bösen bewahren. Wir rechnen im Herrn damit, dass ihr auch weiterhin unsere Anweisungen befolgt. Der Herr leite euer Herz zur Liebe Gottes und zur Beständigkeit in Christus. Paulus äußert hier zwei letzte Wünsche gegenüber den Thessalonichern. Als erstes, dass die Botschaft Gottes schnell ausgebreitet wird. Die Gemeinde des Neuen Testaments ist missionarisch. Sie verbreitet die Botschaft Gottes und wünscht, dass das erfolgreich geschieht, so wie es unter den Thessalonichern gewesen ist. Der zweite Wunsch ist, dass Gott seinen vollen Segen zur Entwicklung des Evangelisationswerkes spendet und die Thessalonicher vor denen bewahrt, die das Evangelium nicht hören wollen und das Wort Gottes ablehnen. Etwas, das allerdings immer wieder geschehen wird. Lasst uns aber einmal sehen, was sich denn eigentlich wirklich unter den Thessalonichern abspielt. Paulus hat hier eine ganz bestimmte Frage zu behandeln und das ist die Absicht des dritten Kapitels dieses zweiten Briefes. Vers 6 handelt davon. Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus ordnen wir euch an, dass ihr euch von jedem Bruder abwendet, der untätig lebt und nicht nach der Überlieferung, die ihr von uns empfangen habt. Ihr wisst ja selbst, wie ihr unserem Beispiel folgen sollt. Denn wir haben nicht untätig unter euch gelebt und haben auch nicht auf Kosten anderer uns ernährt. Im Gegenteil, wir haben hart und ermüdend Tag und Nacht gearbeitet, um niemanden zur Last zu fallen, nicht weil wir kein Recht dazu gehabt hätten, aber um euch ein Beispiel zur Nachahmung zu bieten. Als wir noch bei euch waren, haben wir euch folgendermaßen angewiesen: Wenn jemand nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Das ist doch eine tolle Sache, nicht wahr? Was soll denn das? Was ist dort in Thessalonich vorgefallen? Warum wollten die Leute nicht arbeiten? Was ist geschehen? Was hat sich dort verändert? Hier wird der Brief schwer verständlich. Das erste Kapitel handelt von Verfolgung, das zweite vom Antichristen. Und nun muss Paulus sagen, dass jemand, der nicht arbeiten will, auch nicht essen soll. Wie kann so etwas sein? Nun lasst uns mal, liebe Hörer, sehen, was dort geschehen war. Die Thessalonicher waren falschen Prophezeiungen ausgesetzt worden. Leute, die verzerrte Lehren vorbrachten, waren sich so sicher, dass Christus bald wiederkäme, dass sie darauf verfielen, dass ja Christus gleich wieder da sein wird und wir deshalb nichts mehr zu tun brauchen. Lasst alles stehen und liegen und wartet nur auf Christus. Das ist doch aber völliger Unsinn. Nie und nimmer gibt es solch eine Anweisung im Neuen Testament. Niemals hat jemand gesagt, man könne den Tag der Rückkehr Christi erraten und sich einfach ruhig hinsetzen, nach oben blicken oder auf Christus warten, ohne sich um seine eigene Verantwortung zu kümmern. Und eben gerade so etwas geschah dort in Thessalonich. So muss Paulus scharf auf den Punkt kommen und sagen: Leute, gebt Acht und lasst euch nicht verführen. pflegt keine Partnerschaft und enge Freundschaft mit Herumtreibern, womit auch eine unordentliche Lebensweise gemeint ist. Die Sache lief so. Wenn es um die Arbeit ging, dann sagte man, dass Christus ja doch gleich kommt, aber auf das Essen wollte man nicht verzichten. Niemand sagte, Christus kommt ja gleich, dann brauche ich auch nicht mehr zu essen. Da nun diese Leute nicht gearbeitet hatten und deshalb keinen Unterhalt hatten, gingen sie anderen zur Last fallen, indem sie bei ihnen aßen. Darum musste Paulus so etwas sagen wie Marsch an die Arbeit, Faulpelz. Wenn es schon ein Unding ist, anderen zur Last zu fallen, dann umso schlimmer, wenn man dann mit geistlichen Ausreden kommt, insbesondere noch, wenn man sich dabei auf die Wiederkunft Christi beruft, dessen genauen Zeitpunkt doch niemand kennt. Darum ist Paulus hier ganz klar und sachlich und sagt, achtet doch mal auf unser eigenes Beispiel. Wir haben nie auf Kosten anderer gegessen. Wir haben hart und ermüdend gearbeitet. Übrigens könnte ich mich auf das Wort Gottes berufen, um euch aufzufordern, mich zu versorgen. Ich könnte mich einfach irgendwie von euch abhängig gemacht haben. Das habe ich aber nie getan. So ist die eindeutige göttliche Anweisung die, dass jemand, der nicht arbeiten will, auch nicht essen soll. Dabei ist es wichtig, das genau zu verstehen. Wir wissen, dass es nötig ist, das Wort Gottes ernst zu nehmen, sich seine Lehre anzueignen, sich gegenüber Christus zu verpflichten. Und dann muss aber auch jeder unsinnige Fanatiker, der mit Dingen daherkommt, die weder Sinn noch Ziel haben, getadelt und zurechtgewiesen werden, damit es im Leib Christi nicht zu großen Verwirrungen und Nöten kommt. Lasst uns also überlegen. Wenn jemand nicht arbeiten will und immer wieder andere aufsucht, um bei ihnen zu essen, dann hört es damit auch nicht auf. Deshalb sagt Paulus ab Vers 11 etwas, auf das wir alle hören sollten. Wir haben gehört, dass einige von euch unordentlich leben und nicht arbeiten, sondern sich in das Leben der anderen einmischen. Diese Leute haben also nicht nur die anderen mit Spesen belastet, sondern gingen auch mit Klatsch von Haus zu Haus und mischten sich in Dinge ein, die sie nichts angingen, redeten mit Dritten über das Leben anderer und stifteten damit jede Menge Verwirrung. Man muss hier auf die Zusammenhänge achten. Wenn jemand sich nicht angemessen in der biblischen Lehre auskennt und auf keinem festen Grund steht, dann ist das nicht nur reine Theorie. Dieser Mangel an rechter Lehre erzeugt Irrtümer, die das Leben auch auf anderen Gebieten verwirrt. Man höre und staune. All diese Verwirrung um Leute, die nicht arbeiten wollen, die sich von anderen ernähren lassen und sich in deren Leben einmischen, stammt aus einer missverstandenen Lehre. Darum sagt Paulus, solchen Leuten ordnen wir an und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie friedlich arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ganz höflich sagt also der Apostel diesen Leuten, Marsch an die Arbeit, Faulpelz. Das gehört sich für einen Christen nicht, das ist unanständig. Dann geht er zum Abschluss des Briefes über. Im Übrigen, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn es schon um Arbeit, Mühe und Fleiß geht, dann sollen wir auch daran denken, nicht aufzuhören, Gutes zu tun. Schließlich ist das ja auch ermüdend. Da kommen so viele Nöte, so viele Schwierigkeiten, dass der Mensch schließlich denkt, bis morgen tue ich noch Gutes, aber dann ist Schluss. Nicht so. Mach weiter. Wenn jemand nicht dem gehorcht, was wir in diesem Brief gesagt haben, merkt ihn euch und habt keine Gemeinschaft mit ihm, damit er sich schämt. Betrachtet ihn aber nicht als Feind. Entgegen jener üblichen Politik, um des Liebens Friedens willen die Sachen beiseite zu schieben und den anderen nicht zu beleidigen, lehrt Paulus, Leute, das ist eine ernste Sache. Wenn man die Dinge beiseite schiebt oder sie für später aufschiebt, wird alles nur schlimmer. Wenn also jemand diese Empfehlung nicht beachtet, wenn jemand meint, Jesus sei schon gekommen oder kommt morgen wieder, wenn jemand Unsinn prophezeit, dann schädigt er das Leben anderer Familien. Darum Achtung, jemanden, der so handelt, muss man sich merken und meiden, damit er merkt, worum es geht, dass ihm das zu seinem eigenen Wohl peinlich ist und er sich schämt. Dann sagt der Apostel Folgendes zum Abschluss dieses zweiten und letzten Briefes an die Thessalonicher. Der Gott des Friedens schenke euch selbst allezeit den Frieden in jeder Weise. Der Herr sei mit euch allen. Ich, Paulus, schreibe diesen Gruß eigenhändig. Das ist das Kennzeichen in allen meinen Briefen. So schreibe ich. Bei seinen letzten Grüßen betont Paulus, vielleicht weil er zum zweiten Mal schreiben musste, um den Missständen in der Gemeinde Thessalonich beizukommen. Bitte, ich unterzeichne persönlich. Paulus hatte immer Schreiber für seine Briefe, wie sie im Altertum üblich waren. Oft war es Silas oder Silvanus, der die Paulusbriefe niederschrieb. Hier nun unterzeichnet Paulus und verabschiedet sich persönlich und um seine liebevolle Beziehung zu den Thessalonichern zu betonen. Und damit, liebe Hörer, schließen wir auch diese unsere Betrachtung des zweiten Thessalonicherbriefes. Dabei wollen wir betonen, dass es von grundlegender Bedeutung ist, die christliche biblische Lehre zu beachten. Es kann sehr gefährlich sein, das zu missachten. Wie wir gesehen haben, beeinflussen die Folgen davon stark unseren Alltag. Deshalb gibt Paulus den Thessalonichern die Anweisung: Marsch an die Arbeit, Vollpelz!
Bevor wir nun mit dem Abschluss von Kapitel 3 des 2. Thessalonicherbriefes noch einen Abschnitt beenden, sind hier noch die sicher erwarteten Fragen. Warum erwähnt denn Paulus hier auf so negative Weise böse Leute? Sollten wir nicht für die Bekehrung dieser Menschen beten?
Sicher sollen wir für die Bekehrung eines jeden beten. Das ist eine klare Anweisung des Neuen Testaments. Es ist aber nicht zu leugnen, dass nicht alle sich zu Christus bekehren werden, so wie es aus diesem Text hervorgeht. Feinde des Evangeliums wird es immer geben. Und insofern diese Leute nicht positiv auf die Heilsbotschaft reagieren, sollen wir beten und diese Leute Gott übergeben. Und wenn sie zu scharfen Gegnern des Evangeliums werden, muss man sie als Feinde des Glaubens betrachten und das nicht verharmlosen und sagen, dass sie sich ja später bekehren werden. Man darf die Dinge nicht verwechseln und meinen, dass sich schließlich alles wie durch einen geistlichen Zaubertrick löst. Wir müssen uns dem gegenüber vernünftig verhalten und diese Menschen Gott gegenüberstellen.
Und nun direkt auf den Punkt. Auch bei der Ausarbeitung dieser Fragen und dem Anhören der Auslegung überkommt einen doch manchmal Unlust. Kann man nun sagen Unlust oder Faulheit bei Sünde?
Also ich weiß nicht, ob ich große Lust habe, diese Frage zu beantworten. Aber man muss das schon verstehen. Jawohl, Faulheit muss sicher als Sünde gebrandmarkt werden. Faulheit hat mit Irrlehre zu tun. Warum wird denn die Arbeit für so wertvoll gehalten? Deshalb, weil man beim Arbeiten nicht nur persönlich wächst, sondern sich auch daran erfreuen kann, etwas durch eigene Bemühungen zu entwickeln. Wir leben in einer gefallenen Welt voller Nöte und Schwierigkeiten und die Dinge werden sich nur bessern, wenn ein jeder dazu einen angemessenen Beitrag leistet. Wenn sich dann jemand von der Arbeit drückt und sich nur zum Essen meldet, dann stimmt doch etwas nicht. Das sind solche, die nur zum Kuchenessen auf das Fest kommen, nur um den eigenen Vorteil herauszuschlagen. Gewissermaßen führt Faulheit zu Diebstahl. Insofern, dass sich jemand zu Unrecht die Mühe anderer zu eigen macht. Wenn der Faule es sich gefallen ließe zu verhungern, dann könnte man das letztlich verstehen. Das ist aber nicht der Fall. Er will einen Vorteil dabei herausschlagen und so etwas geschah dort in Thessalonich. Christus kommt doch wieder, wir brauchen nicht mehr zu arbeiten. Sie sagten aber nicht, Christus kommt doch wieder, wir brauchen nicht mehr zu essen. Wenn es um das Essen ging, dann wurden sie eifrig. Faulheit ist also ein unrechtes Verhalten, ist Sünde und deshalb sollten wir alle fleißig sein und durch unser Verhalten das Evangelium ehren.
Sonst hätten wir hier ja die erste freifressende Gemeinde. Oh weh!
Eben, so geht es nicht.
Nun hört man oft Kritik am Traditionalismus. Aber Paulus lobt hier in Kapitel 3, Vers 6 die Tradition oder Überlieferung. Sollen wir uns nun an Traditionen halten oder nicht?
Also hier geht es um etwas anderes. Das Wort Tradition hat nicht immer und überall den gleichen Sinn. In gewisser Weise kann die Bibel zum Beispiel durchaus den Traditionalismus im Judentum tadeln. Insofern hat Tradition einen negativen Sinn. Das heißt aber nicht, dass die Bibel all und jede Tradition ablehnt. Hier im Thessalonicher Brief bedeutet Tradition oder Überlieferung in ihrer Übersetzung aus dem Griechischen die rechte Lehre. In diesem Sinn sollten wir schon traditionsbewusst sein und nicht die Lehre Gottes verzerren, sondern uns nach der Wahrheit richten, die sie uns vorlegt. Man sollte aber nicht traditionalistisch sein, indem man einfach auf dem besteht, was man als menschliche Tradition kennt und das überhaupt nichts mit der Wahrheit und der Lehre des Wortes Gottes zu tun hat. Insofern wäre Tradition oder Traditionalismus negativ und irrig.
Nun noch eine etwas tiefer gehende Erklärung. Ist denn recht, Leute zu meiden, die ein falsches Leben führen? Sollten wir nicht auf sie zugehen und ihnen helfen? Warum ist Paulus so schlecht auf die Untätigen zu reden?
Allerdings hier haben wir eine Frage, die gut zu bedenken ist. Manchmal meint man, die Bibel sei nur geschrieben worden, um eine Lösung für bestimmte Fragen zu bieten, die den Leuten unbequem oder ärgerlich sind. Dinge, die auf der Hand liegen. Es geht aber darum, dass das Wort Gottes unsere Nöte viel besser und vollständiger lösen möchte. Deshalb bewertet die Bibel die kulturellen Gewohnheiten. In unserer heutigen Gesellschaft möchte man oft die Dinge nicht beim Namen nennen. Man zieht es vor, die Angelegenheit zu zerreden und versuchen, die Sache hinauszuziehen, um niemanden zu verärgern. Das hört sich sehr edel an, ist aber in Wirklichkeit selbstsüchtig, weil man nicht schief angesehen werden möchte. Ich möchte nicht, dass man mich kritisiert und mir böse ist. Das ist selbstsüchtig und ein Irrtum. Wenn also jemand auf einem echten Irrweg ist, muss er zurechtgerückt und hart angepackt werden. So kann es dann sein, dass man sich vielleicht von solchen Leuten abwendet. Nanu, der war doch immer mein Freund und wir haben miteinander geredet. Warum dreht er mir denn jetzt den Rücken zu? Ist das Ganze etwa so verkehrt? Wenn jemand dabei ist, in den Abgrund abzurutschen und man ihm dann noch auf die Schulter klopft und möglicherweise dazu noch sagt, na schön, du möchtest ja gerne den Abgrund, dann ist das eine Riesenlieblosigkeit. Immer mit allem einverstanden sein, mit dem Kopfnicken und zu allem Ja sagen und dass doch alles okay ist, nur um nicht schlecht angesehen zu werden, ist doch grobe Selbstsucht. Man soll sich im Gegenteil von solchen abwenden, die Abwege beschreiten und auch von solchen, die sich so selbstsüchtig verhalten.
Ich dachte, du würdest sagen, das sei eine Schande. Wie soll man denn nun aber einen Irrläufer brandmarken? Ist das nicht Verfolgung?
Nun ja, es geht etwa in die gleiche Richtung. Wenn jemand sich falsch verhält, trotzig darauf besteht und sich nicht ändern will, dann muss man halt deutlicher und sachlicher sein. Darum sagt Paulus so etwas wie, derjenige will nicht hören, darum kennzeichne ihn zu seinem eigenen Wohl. Und er geht noch weiter. Paulus hat das Wohl der ganzen Gemeinde im Blick. Wenn jemand anfängt, eine Menge Unruhe bei sich selbst und bei anderen zu stiften, wie es der Fall bei jenen war, die sich in das Leben anderer einmischten, dann muss man damit Schluss machen. Das darf nicht einfach zum Schaden aller so weitergehen. Paulus verhält sich hier schon ganz richtig.
Vielleicht wird jemanden inzwischen die Zeit knapp, aber wir sind gleich fertig. Jetzt kommt noch die Anwendung für heute.
Heute haben wir auf der Bibelreise 2. Thessalonicher 3 betrachtet und unser Thema lautete Marsch an die Arbeit, Faulpelz. Dabei fiel auf, wie hart und direkt Paulus sich an die Thessalonicher richtet, die ohne zu arbeiten auf Kosten ihrer Glaubensgeschwister leben, sich damit mästen und sich in das Leben anderer einmischen wollen. Dabei begann er interessanterweise das alles mit einer theologischen Auseinandersetzung aufgrund einer ungenauen Lehre seitens Leuten, welche die Bibel nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit lasen. Darum Achtung! Wer die Lehre vernachlässigt, schafft damit nicht nur theologische und intellektuelle Probleme, sondern er verwirrt damit sein ganzes eigenes Leben.
Eines weiteren Abschnittes der Bibelreise. Es geht aber bald an diesem Sender zur gleichen Uhrzeit weiter.